Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Strenge Regeln fürs Bürgergeld. Sinnvolle Reform oder sozialer Rückschritt? Unser Extra-Interview zu diesem Thema haben wir mit dem bayerischen Landtagsabgeordneten Volkmar Halbleib aus Ochsenfurt geführt. Das Gespräch finden Sie wie immer auf unseren Podcast-Kanälen. Auszüge daraus gibt es auch heute hier bei uns wieder zu hören.
Ja, dann würde ich sagen, wir starten gleich mal mit dem ersten Einspieler. Dabei geht es um das Thema Fordern und Fördern.
Ist es, glaube ich, auch immer richtig. Ich erinnere mich an das große Stichwort Fordern und Fördern oder Fördern und Fordern. Und das ist nach wie vor das Prinzip. Man muss unterstützen, dort wo es notwendig ist. Man muss aber auch fordern, dass man das, was man zur Arbeitsaufnahme, zum Erwerb auch tun kann, dass das auch, dass man das auch einbringt. Und wenn man es nicht tut, ohne sozusagen krank zu sein oder sonstige besondere Probleme zu haben, dann muss man auch mit Sanktionen rechnen. Und ich finde auch richtig, dass das Prinzip Fördern und fordern, dass das nach wie vor gilt. Das, was jeder leisten kann, muss er einbringen. Und wenn er es nicht einbringen will, ja, dann muss es auch Möglichkeiten geben der Sanktion, weil das ein wichtiges Regularium ist, insbesondere im Vergleich zu der Bevölkerung, die natürlich jeden Tag aufsteht und ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaftet.
Ja, das klingt doch sehr vernünftig, Thomas, oder?
Also ich kann das, was Volkmar Halbleib gesagt hat, kann tatsächlich gut unterschreiben. Ich glaube, das Thema Bürgergeld ist etwas, was ja so ein bisschen in Verruf gekommen ist. Wir haben gesehen, die Schmerzen, die die SPD mit der Hartz-IV-Reform damals gehabt hat und nachvollziehbar, dass hier nachgesteuert werden sollte. Aber wir kommen an den Punkt, dass mehr und mehr Menschen sagen, ist das noch gerecht? Es gibt Menschen, die arbeiten und haben am Ende nicht viel mehr als diejenigen, die Bürgergeld beziehen. Ich glaube, das eine kann man auch sagen, es ist ein Unsinn, es ist auch nicht fair gegenüber dem System.
Ja, wir werden später auch nochmal auf diesen Punkt zurückkommen.
Dass jemand durch Nichtarbeit mehr verdient als einer durch Arbeit. Aber Gerechtigkeit herzustellen. Ich glaube, das ist der richtige Ansatz, jetzt zu reagieren.
Zumal es geht ja hier um das Gerechtigkeitsempfinden. Und dagegen kann man schwierig andiskutieren, außer auch mit Fakten. Wir werden das nachher nochmal tun. Aber ich sehe das ganz genauso. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diejenigen, die im unteren Lohnsektor arbeiten, nicht das Gefühl haben, Arbeit lohnt sich nicht mehr. Und vor allen Dingen, es gibt noch einen zweiten Punkt neben dem der Gerechtigkeit, dass nämlich viele den Eindruck haben, wie kann es sein, dass wir gerade auch im Niedriglohnsektor so viele offene Arbeitsplätze haben, gleichzeitig 4 Millionen Bürgergeldempfänger, von denen nur eine gewisse Anzahl überhaupt in Frage kommt, dass sie einer Arbeit nachgehen können. Aber wieso kriegen wir da nicht mehr diese Arbeitsplätze letztendlich besetzt? Und das kommt zu diesem Gerechtigkeitsempfinden ja noch hinzu.
Ja, die Anhebung des Bürgergeldes zu Jahresbeginn um 12%, begründet mit Inflationsausgleich, hat natürlich bei manchem, der nach Tarifverträgen, nach seinem Arbeitsvertrag bezahlt wird, ein bisschen Verwunderung und auch
der träumt von so einer Erhöhung.
Auch Empörung ausgelöst, warum die und warum wir nicht. Die Tariferhöhungen ergeben sich aus Produktivitätszuwachs und Inflation sicherlich mit dabei, aber eben nicht aus einer politisch verordneten Anhebung. Und diese 12%, glaube ich, die haben schon manchen stockstark verunsichert, beziehungsweise haben die Frage vielleicht noch, die du gerade angesprochen hast, ist das noch gerecht oder wie fühle ich diese Gerechtigkeit, sicherlich ein Stück verstärkt.
Ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass jeder seinen Teil zu einer Solidargemeinschaft beiträgt und sei es auch nur in gemeinnütziger Arbeit. Und genau dieses Empfinden haben eben auch viele nicht, wenn sie zumindest den Eindruck haben, dass hier Menschen vom Staat unterstützt werden, ohne dass irgendeine Gegenleistung kommt?
Ja, das ist eine andere Leistung als das sogenannte bedingungslose Grundeinkommen, was ja in Projekten gegenwärtig geprüft wird, wie die Auswirkungen sind. Mhm. Wir erwarten, die Gesellschaft kann erwarten, muss erwarten von jedem, der eine solche Lohnersatzleistung bezieht oder eine andere Unterstützung, die den Lebensunterhalt sichert, dass er alles tut oder sie alles tut, um aus dieser Situation rauszukommen und wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Ich glaube, das ist die Erwartung, das kann man fordern, das muss man fordern. Und insofern sind natürlich die Sanktionen, die vorgesehen sind oder die veränderten Sanktionen, die dort im neuen Entwurf vorgesehen sind, sicherlich verständlich und gehen in die richtige Richtung. Man muss nur, wichtig auch, es mit Augenmaß tun, denn es geht tatsächlich nicht aus Emotionen heraus zu handeln, zu sagen, wenn einer mal einen Fehler macht, fliegt er aus dem System. Also es geht tatsächlich um ein vernünftiges, auch ein respektvolles Umgehen miteinander an dieser Stelle.
Mhm. Ein Narrativ, das in unserer Gesellschaft mittlerweile nahezu unausrottbar erscheint, ist, dass der Abstand von Bürgergeld hin zu Lohn zu gering ist. Aber nicht nur das, sondern dass manche mehr Bürgergeld haben als jemand, der einer Vollbeschäftigung nachgeht. Vielleicht hören wir da auch mal rein, was Volkmar Halbleib dazu gesagt hat.
Aber wenn ich eine Familie habe, ja, mit drei Kindern, dann habe ich natürlich die Kosten der Unterkunft, alles, was ich über das Bürgergeld bekomme. Und das wird natürlich über die Tariflöhne oder über die Löhne nicht abgebildet. Und das ist die Kluft. Und jetzt könnte man sagen, der könnte sich ja dann, der Arbeitnehmer oder die Familie, als Aufstocker sozusagen, der würde auch das bekommen. Deswegen sagt IFO-Institut, es ist immer mehr, wenn ich arbeite. Aber wird es tatsächlich eingefordert und ist es dann auch so hoch, der Unterschied, wie er sozusagen der Erwartungslage entspricht. Ich fahre früh zur Arbeit, ich nehme den Arbeitsweg auf mich, ich nehme die ganzen Einschränkungen auf mich und habe dann zwar mehr, aber vielleicht doch zu wenig mehr im Vergleich zu anderen.
Die Zahlen zeigen, dass eindeutig, dass es einen finanziellen Unterschied gibt zwischen Arbeiten und Nichtarbeiten. Aber ganz offensichtlich ist das Umsteigen aus der Situation, wo man Bürgergeld bezieht, in einen vollen Job mit all den Mühen, die damit verbunden sind und den Aufwendungen, auf jeden Fall nicht für jeden offensichtlich leicht zu gehen. Ich glaube, ganz viele sind glücklich, wenn sie eine Arbeit finden und tatsächlich auf eigenen Füßen dann stehen. Aber die Dinge, die notwendig sind, um das zu regeln oder auch den Aufwand, den man betreiben muss, inklusive Wegen zur Arbeit, Zeit, die man damit verbringt und nicht für andere Dinge hat oder auch die Kinderbetreuung zu organisieren, die Familie organisieren. Ich glaube, das sind einfach Dinge, die es erschweren. Und deswegen wäre es auch wichtig aus meiner Sicht, dass man tatsächlich den Übergang vom Bürgergeldbezug in die Arbeitssituation zu unterstützen, indem zum Beispiel dann auch die Zuverdienstregelungen verändert werden. Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung hat beispielsweise dafür plädiert, auf der Sanktionsseite wegzugehen von der schrittweisen hin zu einer klaren Sanktionierung mit 30% des Regelsatzes, wenn jemand zumutbare Arbeit oder Fortbildung ablehnt. Aber es braucht genauso auf der Erträgnisseite oder auf der Einkommensseite braucht es Unterstützung mit angepassten Zuverdienstregelungen, dass zum Beispiel von jedem brutto verdienten Euro netto mehr übrig bleibt, also von dem zusätzlich verdienten mehr übrig bleibt, zumindest mal übergangsweise, um praktisch den Umstieg zu fördern. Und ich glaube, diese Balance muss es einfach sein.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist das eine. Und das andere ist, da würde ich auch gerne noch mal kurz den Blick drauf richten, die gefühlte Wahrheit und die tatsächlichen Zahlen im Hinblick darauf, was verdienen oder was bekommen, muss man in dem Fall ja sagen, Bürgergeldempfänger. Und ist es tatsächlich so, wie viele glauben, dass die teilweise mehr Geld zur Verfügung haben als jene, die Mindestlohn bekommen und eine Vollbeschäftigung haben. Und das ist in mehreren Studien wirklich gut, seriös und eindeutig nachgewiesen, dass das nicht der Fall ist. Unter anderem auch vom IFO-Institut, dass verglichen hat einen nicht arbeitenden Bürgergeldempfänger mit einem mindestlohnbeziehenden Vollzeitbeschäftigten. Und das Ergebnis ist ganz eindeutig. Im Fazit der Studie heißt es, der Lohnabstand beträgt dabei für alle betrachteten Haushalte mehrere hundert Euro. Also es mag mal eine Ausnahme vielleicht geben, wo ein Bürgergeldempfänger unterm Strich einen Euro mehr hat als jemand, der eine Vollzeitbeschäftigung hat. Dann liegt es aber mutmaßlich daran, dass der, der die Vollzeitbeschäftigung hat, nicht zu Mindestlohn, sondern zu schlechteren Bedingungen arbeitet. Aber tatsächlich gibt es in keiner Studie den Nachweis, dass ein Bürgergeldempfänger am Monatsende besser dasteht als jemand, der eine Vollzeitbeschäftigung mit Mindestlohn hat.
Aber es spricht ja alles dafür, und da schließen wir eigentlich an das erste Statement auch an. Es geht darum, dass man genau hinschaut, dass man tatsächlich auch herausarbeitet, wo gibt es denn Gruppen, wo es nicht mehr passt, beispielsweise. Genau. Ja, wenn einer überhaupt nicht arbeiten möchte, dann muss es natürlich andere Regelungen geben. Aber das ist ein Bruchteil der Menschen, die davon betroffen sind. Wenn einer neben dem Empfang von Bürgergeld nebenbei schwarz arbeitet, das ist ein Unding. Man kann nicht auf der einen Seite von der Gesellschaft getragen werden und gleichzeitig schauen, dass man sogar noch für Nettolohn auf die Hand, dass man dann auch noch zusätzlich verdienst und die anderen Einkünfte aus dem Bürgergeld nicht angerechnet werden. Es ist eigentlich auch ein Witz, dass das ein Teil der Reformidee ist, dem stärker nachzugehen. Muss ich sagen, das ist selbstverständlich.
Ganz
wenn ich
genau.
Geld beziehe von der Gesellschaft, kann es keine andere zusätzliche Einkommensquelle geben, über die man nicht sprechen möchte.
Ja, ja. Es ist ja absurd, dass die Solidargemeinschaft, die mich nährt, die schädige ich in erheblichem Maße durch meine Schwarzarbeit. Und das kann man nicht tolerieren. Ich glaube, da kann es schwer zwei Meinungen geben dazu.
Also insofern geht es wirklich darum, dass man die Schwachpunkte anpackt. Und da muss sicherlich die Koalition nochmal überlegen, ob das, was sie gegenwärtig vorgeschlagen hat, ob das ausreichend, ob das wirklich für die verschiedenen besonderen Konstellationen auch die richtigen Regelungen sind. Aber ja, es ist notwendig, etwas zu tun, offensichtlich.
Ein weiterer Teilaspekt bei diesem Thema, Thomas, ist der Aufreger, dass ukrainische Flüchtlinge ebenfalls Bürgergeld bekommen und dies von vielen Menschen hier im Lande auch als ungerecht empfunden wird und dass diese Zahlungen auch so hoch in deren Augen sind, dass ein Arbeitsanreiz kaum gegeben ist. Hören wir doch mal kurz zu, was Volkmar Halbleib dazu zu sagen hat.
Es gibt da natürlich auch den Bezug sozusagen zu den ukrainischen Flüchtlingen, die ja bewusste Entscheidung der Politik ins Bürgergeld mit einbezogen worden sind, weil man nicht als das Asylverfahren eigentlich als sehr kompliziertes Verfahren gesehen hat und natürlich auch ein Verfahren, das die Kommune ganz stark belastet. Deswegen hatten wir sie da ins Bürgergeld reingenommen. Natürlich viele Frauen mit Kindern, die nicht per se erwerbstätig sind, aber ich glaube, wenn man da auch ehrlich hinhört, zumindest meine Rückmeldung, dass man bei der Vermittlung, also erstmal bei der Sprachausbildung und bei vielen Dingen sehr langsam vorankommt und deswegen ist immer die Vermittlung in den Arbeitsmarkt noch zu langsam stattfindet. Und es gibt natürlich Rückkopplungen bei denen, die das vielleicht beobachten, die wissen, da wohnt eine ukrainische Mutter mit ihren Kindern, die geht aber nicht zur Arbeit. Und das, glaube ich, muss man auch noch sehen, das wird in der Debatte miteinander vermischt, sodass man gar nicht auskommt, auch dieses Thema anzusprechen und auch da die Antworten zu geben.
Die Diskussion ums Bürgergeld wird ja tatsächlich um diese besondere Konstellation ukrainischer Bürger, die in Deutschland leben, die aus der Heimat geflohen sind wegen des Krieges, ergänzt. Und bisher war das eigentlich Konsens in unserer Gesellschaft, dass wir entsprechend unterstützen, weil eben auch die Ukrainer, die hierher kamen, Ukrainerinnen und Ukrainer, auch unmittelbar in die Arbeitswelt integriert werden konnten. Und insofern war es selbstverständlich, wer arbeiten kann, kriegt oder erhält, wenn er keine Arbeit findet oder nicht arbeiten kann, dann unmittelbar Bürgergeld. Insofern ist das eigentlich etwa ein Konsens, überrascht es mich, dass dieser Konsens gegenwärtig ein Stück in Frage gestellt wird.
Ja, im Übrigen ist es so, das Bundesarbeitsministerium geht für Alleinstehende von einem durchschnittlichen Regelbedarf von insgesamt 954 Euro im Monat aus, das also der Staat deckt. Und ja, Es gibt andere Länder, die zahlen weniger, beispielsweise die Schweden. 180 Euro im Monat, dazu gibt es unter gewissen Bedingungen noch 30 Euro Wohngeld. Die Polen zahlen umgerechnet eine Starthilfe von 70 Euro. Die Österreicher bis zu 260 Euro plus Mietkostenzuschuss von 165 Euro. Die Niederländer liegen ein bisschen höher mit 384 Euro, Italien 300 und Frankreich 426. Und dafür gibt es auch Länder wie Belgien, die eine deutlich höhere Zahlung leisten an Flüchtlinge aus der Ukraine, nämlich rund 1300 Euro. Also ja, wir liegen im oberen Viertel, sage ich mal, mit dem, was wir an ukrainische Flüchtlinge überweisen, an Bürgergeld. Aber das war auch, genau wie du habe ich das empfunden, so sehe ich es auch, in dieser Gesellschaft Konsens.
Und im Übrigen hat sich die Europäische Union darauf verständigt, dass für ukrainische Kriegsflüchtlinge bis zum März nächsten Jahres ein unmittelbarer Schutz gilt. Und es gibt hier keine Differenzierung hinsichtlich der Schutzberechtigten zwischen auch möglicherweise wehrpflichtigen Männern und sonstigen ukrainischen Staatsangehörigen. Also unmittelbar gilt der Schutz. Und Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Ukrainer, da sie eben dem Arbeitsmarkt unmittelbar zur Verfügung stehen, dann tatsächlich auch in das Bürgergeldsystem und nicht in das Asylbewerberleistungssystem hineinkommen. Zu den Zahlen, die du genannt hast, die Diskussion, dachte ich eigentlich, wäre abgeschlossen, nachdem wir hinsichtlich der Höhe der Leistung für Asylbewerber ja genau diese Diskussion schon hatten, nämlich was gibt es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern und welchen Fluchtanreiz bietet das?
Genau. Thomas, ich würde zum Ende hin gerne nochmal auf ein anderes Thema kommen, nämlich auf populistische Diskussionsanteile bei diesem Thema und vor allen Dingen dieses wunderbare Stichwort Totalverweiger, das sich ja mittlerweile auch hier durch die Gesellschaft wabernd bewegt. Und auch dazu haben wir den Volkmar Halbleib befragt und hören mal rein, was er gesagt hat.
Mein Wunsch wäre, ein System zu haben, das alle akzeptieren können, und zwar egal in welcher Rolle sie auf dieses System schauen. Das ist, glaube ich, das Ziel, an dem wir jetzt auch arbeiten. Es ist leider viel Polemik unterwegs, ja. Es ist leider viel in den Netzen unterwegs, was einfach falsch ist. Es ist aber auch eine Grundstimmung da, die natürlich viele Probleme sieht. Wie geht es weiter mit der Wirtschaft? Wie geht es weltweit weiter? Wo stehen wir mit den Arbeitsplätzen? Gibt es Arbeitsplatzabbau? Wir haben ja ein Glück, dass wir diese Debatte führen können bei relativ hoher Beschäftigung, ja, bei relativ niedriger Arbeitslosigkeit, in der Hoffnung, dass das auch so bleibt. Und dafür muss man auch ein bisschen was tun. Aber das ist ein Glück eigentlich, ja, dass wir das, sonst hätten wir eine ganz andere Debatte. Dann hätten wir vielleicht wieder eine etwas ausgewogenere, weil dann auch diejenigen, die neu sozusagen SGB-II-Bezieher sind, weil sie in der Arbeitslosigkeit sind, vielleicht sagen könnten, das ist auch nicht so schlecht, dass ich nicht sofort die Wohnung gekündigt bekomme und so weiter.
Ja, der Ausgangspunkt dieser Debatte war nicht zuletzt Carsten Linnemann, der CDU-Generalsekretär, der von Totalverweigerern sprach und gesagt hat, man muss ihnen das Bürgergeld streichen. Und er sagte auch, wir reden hier über 100.000 Leute. Woher er diese Zahl hat, ist nicht nur mir ein Rätsel, sondern vielen anderen auch. Denn Faktum ist Folgendes, und diese Zahlen stammen vom Jobcenter, die haben folgende Bilanz für das Jahr 2023 gezogen. Da haben 130.000 Bürgergeldempfänger den Regelsatz gekürzt bekommen. Allerdings waren 84,5% davon wegen Meldeversäumnisse. Die restlichen Sanktionen wurden dann laut der Bundesagentur wegen der Weigerung der Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit oder eines geförderten Arbeitsverhältnisses ausgesprochen. Und davon waren, man höre und staune, annähernd 16.000 Menschen betroffen. Und diese 16.000 könnte man zu den Totalverweigerern zählen. Also keine 100.000, keine 150.000, keine 80.000, sondern sind wir großzügig rund 20.000 Menschen. Und das ist wichtig zu wissen, wenn wir über das Thema Totalverweigerer diskutieren, da geht es vor allen Dingen um die Gerechtigkeit, aber nicht darum, Milliarden für den Haushalt zurückzugewinnen.
zwei Antworten. Zum einen hat Karl-Josef Laumann, bis kürzlich Vorsitzender der CDA, selber die Zahl von seinem Generalsekretär relativiert. Er sprach von 21.000 Menschen, die tatsächlich wegen Weigerung zur Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses von Leistungskürzungen betroffen sind. Aber er sagt auch, das sind nicht viele, aber es sind die Einzelfälle, die polarisieren. Und das ist genau der Punkt, den wir auch ganz am Anfang angesprochen haben. Insofern ist es umso wichtiger, sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen, ob es 14 oder 20.000 sind oder 50.000. Es ist völlig egal. Das ist ein Thema, das die Menschen aufregt und das Gerechtigkeitsempfinden empfindlich stört.
Ich finde es halt noch total unseriös dann. Ich brauche die Zahlen gar nicht so in die Höhe zu treiben, das ist überflüssig. Wir wollen mehr Gerechtigkeit und wir wollen das Gefühl, dass es hier in diesem Land gerecht zugeht. Dem müssen wir wirklich auch entgegenkommen, aber nicht mit manipulierten Zahlen, finde ich.
Eine Spitze Richtung Bundesregierung. Wenn die Bundesregierung davon spricht, dass sie im nächsten Budgetjahr 2025 5,5 Milliarden Euro einsparen will im Bürgergeld, da muss sie sich auch fragen lassen, was stehen denn da eigentlich wirklich für Zahlen dahinter? Sind dann auch diese Zahlen möglicherweise aufgebläht? Oder wie glaubt man, dass die Situation sich am Arbeitsmarkt verändert? Wir sind ja in der Situation, dass wir eine geringe Arbeitslosigkeit haben. Also es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass dramatisch sich was verändert an den Rahmenbedingungen. Insofern, auch das trägt sicherlich nicht zur Versachlichung der Diskussion bei. Warum man Interesse daran hat, so hohe Zahlen zu zeigen, können wir uns alle denken. Aber das ist auch nicht seriös in der Diskussion um das Volumen Bürgergeld und der potenziellen Einsparung.
Ja, und ich bin sicher, die Bundesregierung könnte dir diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht beantworten. Sonst wäre sie schon im Rahmen der Haushaltsverhandlungen beantwortet worden, ja?
Das ist richtig, da hätte man auch drüber nachdenken können.
Thomas, wir sind noch eine Antwort schuldig auf unsere Titelfrage. Strengere Regeln fürs Bürgergeld, sinnvolle Reform oder sozialer Rückschritt? Was sagst du?
Ich sage eindeutig, es ist notwendig zu reformieren, aber mit Augenmaß und genau hinzuschauen und tatsächlich das zu regeln, was notwendig ist, nämlich dort, wo es Hindernisse gibt, Arbeit aufzunehmen, dann auch dort zu helfen. Dazu gehört sicherlich auch das, was wir bei den Ukrainerinnen und Ukrainern eben nicht angesprochen haben, aber was für alle Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gilt, die nach Deutschland kommen, mit erweiterungsfähigen Sprachkenntnissen und nicht anerkannten Zeugnissen schneller in Arbeit bringen und damit tatsächlich raus aus der Versorgungssituation in die Situation von der Arbeit leben zu können. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Punkt.
Ja. Meine Stellungnahme ist nicht sehr originell. Ich sehe es genau wie du und verzichte deshalb hier darauf, genau das auszuführen, was du auch gerade ausgeführt hast. Schließe mich dem vollumfänglich an.
Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, worauf du hingewiesen hast. Die Polemisierung, der Populismus rund um dieses Thema, der ist absolut unangebracht. Und da geht es wirklich darum, dagegen zu halten.
Schon wieder Einigkeit. Ich glaube, wir können jetzt Schluss machen.
Verdammt, wir drehen das nächste Mal einfach um.
Wer wird es nicht, wer, ja. Ja, das war die 16. Folge von Zwei alte weise Männer. Ich hoffe, dass wir Sie mit unserer Diskussion und unseren Ausschnitten aus dem Extra-Interview zum Thema Bürgergeld mit Volkmar Halbleib wieder gut informiert haben. Diskutieren Sie auch gerne mit uns persönlich auf den Social-Media-Kanälen von Zwei alte weise Männer. Wir freuen uns jedenfalls auf Ihre Rückmeldungen.
Zwei alte weise Männer kommen wieder in etwa 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.